mithilfe kommunistischer Indoktrinationsmethodologie zum Great Mental Reset. Am 24. September 1953 war der Koreakrieg offiziell beendet. Damit begann die Operation Big Switch, also der Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Korea und den USA. Auf den Rücksitzen offener russischer Lastwagen, so berichtet The Guardian, wurden 23 amerikanische Kriegsgefangene zu einem Gefangenenaustauschkomplex im Dorf Panmunjom an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea gefahren. Die Atmosphäre in dem Komplex war seit Monaten von Wut geprägt, da amerikanische Gefangene aus nordkoreanischen Lagern mit schockierenden Berichten über Grausamkeiten zurückkehrten. Doch an diesem Tag, als sich die Lastwagen näherten, bemerkten die amerikanischen Beobachter, dass etwas an diesen Gefangenen anders war. Sie sahen braun gebrannt und gesund aus und trugen gepolsterte blaue chinesische Uniformen, auf denen jeweils die Friedenstaube von Pablo Picasso prangte. Dies passte überhaupt nicht in das Bild, das sich von den Haftbedingungen ergeben hatte. Als die Lastwagen zum Stillstand kamen, so der Bericht weiter, lachten die Gefangenen und schüttelten ihren Entführern die Hand. Die Gefangenen wandten sich an die schockierte Menge, die sich zu ihrer Begrüßung versammelt hatte, ballten die Fäuste und riefen: »Morgen wird die internationale Sowjetunion die Menschheit vereinen.« Anstatt zu ihren Landsleuten zurückzukehren, drehten sie sich um und liefen ins kommunistische China über. Dies war keine Inszenierung, kein bloßes Schauspiel unter Androhung unmittelbarer Gewalt und vor allem kein Einzelfall. Laut The Guardian waren diese für die US-Regierung schockierenden Überläufer nur die Spitze eines für die US-Moral gefährlichen Eisbergs. In den nordkoreanischen Lagern kooperierten die amerikanischen Kriegsgefangenen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mit dem Feind. Sie verrieten nicht nur ihre Mitgefangenen, Hunderte von Kriegsgefangenen legten auch falsche Geständnisse zu Gräueltaten ab und machten Radiosendungen, in denen sie die Tugenden des Kommunismus priesen und den westlichen Kapitalismus verdammten. Der Bericht kommt zu dem Schluss: Nie zuvor hatten gefangene Soldaten ihr Land so schamlos verraten. Sehr bald machte der Begriff Hirnwäsche die Runde in den Medien. Diese mutmaßten über eine ausgeklügelte neue Waffe der Gedankenkontrolle, mithilfe derer man, so ebenfalls The Guardian, das Gehirn eines Menschen zu einem unbeschriebenen Blatt machen und ihm neue Gedanken, Erinnerungen und Überzeugungen einpflanzen konnte. Doch die Methoden der Indoktrination waren nicht wirklich neu, wie sich herausstellte. Ihre lange Geschichte ließ sich mindestens bis ins alte byzantinische Reich des 15. Jahrhunderts zurückverfolgen, wie Studien des Mediziners Lawrence E. Hinkle 1918 bis 2012 und des Arztes und Neurowissenschaftlers Harold G. Wolf 1898 bis 1962, die sich daraufhin intensiv mit dem Thema beschäftigten, zutage förderten. In den darauffolgenden Jahrhunderten wurde die Methodologie weiter verfeinert. Doch wurde sie jetzt zum ersten Mal ausführlich wissenschaftlich untersucht und die Ergebnisse publiziert. Datengrundlage dafür waren die Erfahrungen der Kriegsgefangenen, die während des Koreakriegs 1950 bis 1953 in die Hände der kommunistischen Staatspolizei gefallen waren, allerdings nicht, wie oben beschrieben, nach China desertierten, sondern erwartungsgemäß in die USA zurückkehrten. Mit der Durchführung dieser Studie beauftragte das US-Verteidigungsministerium unter anderem Albert D. Biderman, 1923 bis 2003 einem Sozialwissenschaftler der US-Luftwaffe. Er sollte untersuchen, warum so viele US-amerikanische Kriegsgefangene mit den Kommunisten kooperierten. Nach ausführlichen Interviews, die sich über Monate hinzogen, kam Biderman zu dem Schluss, dass insbesondere drei Elemente instrumentell waren für den Erfolg der Zwangskontrolle und Indoktrination der kommunistischen Vernehmungsbeamten: Abhängigkeit, Schwäche und Angst. Durch gezieltes Erzeugen von Abhängigkeitsbeziehungen, Ausnutzung des Gefühls der Schwäche und das Schüren von Angst wurde in den nordkoreanischen Gefangenenlagern der Versuch einer vollständigen Umerziehung der Gefangenen versucht. Und dies mitunter so erfolgreich, dass US-Soldaten tatsächlich an das kommunistische Ideal zu glauben begannen. Dabei galt, wie schon in Orwells 1984, wenn ein Mann verhaftet wird, kann sein Verfahren nicht entschieden werden, bevor ein Geständnis, eine Confession, erstellt wurde, schreiben Hinkle und Wolf. Der Begriff Konfession hat hier eine doppelte Bedeutung, die von großer Wichtigkeit ist. Das Bekennen einer Schuldhaftigkeit und zugleich auch das Bekennen zu einem neuen Glauben, enthusiastische Akzeptanz der neuen Lebensweise, die einem offeriert wurde. Ein Gefangener muss also zum einen eine Tat zugeben, selbst wenn er sie nicht begangen hat. Es genügt schon ein Gedankenverbrechen, wie Orwell es in seinem Roman bezeichnet hatte, also eine nur in Gedanken begangene Verfehlung. Dieser Fehler mag beispielsweise darauf beruhen, dass man bisher einem falschen Glauben anhing, aus diesem heraus handelte oder eben nur auf dessen Grundlage gedacht hatte. Zum anderen wird jedoch erst dann, wenn der falsche Glaube durch das neue, korrekte Narrativ der Vernehmungsbeamten ersetzt und der Geist selbst unter Kontrolle gebracht worden ist, der Prozess abgeschlossen. Dies kann laut den Untersuchungen von Hinkle und Wolf noch bis zu 5 Jahre benötigen, selbst dann, wenn man schon eine Konfession gemacht hat. Biderman fasste seine Erkenntnisse zum Indoktrinationsprozess in dem Aufsatz »Kommunistische Versuche, falsche Geständnisse von Kriegsgefangenen der Luftwaffe zu erzwingen« »Communist Attempts to Elicit False Confession from Air Force Prisoners of War« zusammen mit der im September 1957 in einer Ausgabe des Bulletin of the New York Academy of Medicine veröffentlicht wurde. Der Begriff falsch ist meines Erachtens hier aber irreführend, denn die beschriebene Art des Zwangs ist deutlich fundamentaler, als es ein Zwang zur Falschaussage wäre. Ziel des von Biderman beschriebenen Prozesses ist es vielmehr, die indoktrinierten Gefangenen davon zu überzeugen, dass sie etwas Falsches getan haben und dies gestehen. Bei der Aufarbeitung und Analyse der kommunistischen Indoktrinationsmaßnahmen zur Konfession bzw. Konvertierung zum rechten Glauben hatte man schon 1957 erkannt, dass es sich um einen zweistufigen Prozess handelt. Hierzu Bidermans Bericht. Wir haben festgestellt, dass wir eine sinnvolle Unterscheidung treffen können zwischen den Maßnahmen, die die Kommunisten ergriffen haben, um den Gefangenen gefügig zu machen, also Teil 1 des Masterplans, wie bereits in Kapitel 4 beschrieben, und den Maßnahmen, die darauf abzielten, seine Gefügigkeit in die sehr spezifischen Verhaltensmuster des Bekenners zu formieren, also Teil 2 des Masterplans, beziehungsweise dieses Kapitels. Man wusste ebenso, dass diese beiden Teile der Indoktrination und somit des Masterplans, wie ich ihn hier vorstelle, nicht unabhängig voneinander sind, denn laut Biderman ist dies eine rein analytische Unterscheidung. Was man jedoch nicht wusste, ist, welcher Teil des Gehirns genau das ultimative Ziel der Indoktrination sein würde. Zum einen war am 13. November 1956, als Bidermans Untersuchungen zum ersten Mal bei der New York Neurological Society vorgestellt worden waren, noch nicht bekannt, dass es sich beim Hippocampus um die Schaltzentrale des autobiografischen Gedächtnisses handelt. Dies wurde erst 3 Monate später bekannt, also im Februar 1957, im Zuge der Publikation des Falls Henry Molaison, wie ich ihn in Kapitel 2 beschrieben habe. Und auch die Entdeckung der hippocampalen Neurogenese erfolgte erst im Jahr 1965, und zwar bei Ratten. Bis man sie dann auch bei Menschen entdeckte und diese Entdeckung auch in der wissenschaftlichen Gemeinde anerkannte, sollte es sogar noch Jahrzehnte dauern. Sie widersprach dem damals noch vorherrschenden Dogma, laut dem im Erwachsenenalter keine Produktion neuer Nervenzellen stattfinden würde. Die Funktion dieser neuen hippocampalen Neurone wurden erst nach und nach Anfang des 21. Jahrhunderts aufgeklärt. Erst mit diesem Wissen konnten die durch das hinzugewonnene neurobiologische Wissen verfeinerten Indoktrinationsmaßnahmen zielbewusst und zugleich breit gefächerter, man denke an das weltweite Spiking, das allein schon aus logistischer Sicht ein Jahrhundertprojekt darstellt, durchgeführt werden. Zudem konnten erst jetzt die neurobiologischen Konsequenzen der Maßnahmen quasi als neuropathologische Erfolgskontrolle erfasst und untersucht werden. Hören Sie hierzu auch das Ende des letzten und dieses Kapitels. Man wusste also, als Biderman seinen Bericht formulierte, noch nichts über die hippocampale Bedeutung für das autobiografische Erinnern, den Selbstwert, das System 2-Denken. Diese Entdeckung habe ich zum ersten Mal in meinem Buch »Das erschöpfte Gehirn« publiziert, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde, oder die psychische Resilienz. Doch ohne dass man sich die Wirkungsweise im Detail erklären konnte, versetzte das gewonnene praktische Wissen in die Lage, diese hippocampalen Funktionen nahezu optimal für die Manipulation zu nutzen. Rein durch Versuch und Irrtum, also empirisch, wurde über Jahrhunderte hinweg ein gangbarer Weg entwickelt, der so gut funktionierte, dass nicht wenige erstaunt waren. Wir haben, wie auch andere Studien, zum Beispiel die von Hinkle und Wolff, herausgefunden, dass menschliches Verhalten in einem gewissen Rahmen durch kontrollierte Umgebungen manipuliert werden kann, schreibt Biderman. Deshalb war die Reaktion auf diese Erkenntnisse oft Ungläubigkeit, betont er, und so habe man ihn gefragt, ist da nicht noch mehr dran? Können Menschen wirklich so leicht manipuliert werden? Sind Sie sicher, dass nicht etwas getan wurde, was Sie nicht entdeckt haben? Der Koreakrieg, wie später der Vietnamkrieg, muss als ein Stellvertreterkrieg zwischen Weltmächten mit gegensätzlicher wirtschaftlicher Ideologie verstanden werden. Im Erreichen der für die westliche Welt überraschenden Überläufe lag deshalb viel propagandistischer Sprengstoff, und dieser begründete vermutlich überhaupt erst das Interesse der chinesischen Führung, in Nordkorea die US-amerikanischen Kriegsgefangenen mit ihrer Denkweise zu indoktrinieren. Tatsächlich gelang es ihnen nicht nur, Menschen mit vormals anderer Überzeugung dazu zu bringen, an ein kommunistisches Ideal zu glauben und sich mit ihrer neuen Weltsicht glücklich zu fühlen, sondern sie hatten diesen herausragenden Erfolg bei ausgerechnet jenen Menschen, die ursprünglich bereit waren, ihr Leben zu opfern zur Verteidigung ihres Vaterlandes und somit letztlich für das kapitalistische Wirtschaftssystem in den Krieg zogen. Zur Konvertierung war nicht einmal Gewaltanwendung nötig, im Gegenteil. Die Zufügung von Schmerzen ist weder eine notwendige noch eine besonders wirksame Methode, um den Gefangenen zu einer Konfession zu bewegen, schreibt Biderman, denn immer dann, wenn während eines solchen Versuchs körperliche Gewalt angewendet wurde, war es besonders wahrscheinlich, dass der Versuch völlig scheiterte. Aber die allgegenwärtige Angst vor Gewalt in den Köpfen der Gefangenen scheint eine wichtige Rolle gespielt zu haben, um sie zum Nachgeben zu bewegen. So schürten die Kommunisten diese Angst im Allgemeinen durch vage Drohungen und die Andeutung, dass sie zu drastischen Maßnahmen bereit seien. Mit anderen Worten, auch die im vorherigen Kapitel angesprochene prätraumatische Belastungsstörung wurde als wirksames Mittel der Manipulation erkannt und eingesetzt. Das Ziel der Indoktrination, die wir mit Corona erlebten, ist nicht nur auf den ersten Blick verblüffend ähnlich. Die vorherrschende kapitalistische Marktwirtschaft, die den Shareholdern, also den Aktieninhabern, dient, soll transformiert werden in ein Wirtschaftssystem, das sich an den Interessen der Stakeholder orientiert. Man ist versucht, alle Menschen als diese Stakeholder zu verstehen, wodurch das neue System eindeutig kommunistische Züge aufzuweisen scheint. Doch sind diese Stakeholder existenziellen Bedrohungen ausgesetzt und so droht der Weltuntergang gleich an verschiedenen Fronten. Pest, Krieg, Inflation und Hungersnöte stets infolge menschlicher Innovation, biologische Gain-of-Function-Forschung bei pathogenen Mikroorganismen wie beispielsweise SARS-CoV-2, Massenvernichtungswaffen, kapitalistisches Geldsystem und Überbevölkerung durch modernen Ackerbau sind die apokalyptischen Reiter des WEF. Im besten Interesse des einfachen Stakeholders scheint zu sein, dass er vor sich selbst geschützt werde. Der Glaube an das große Narrativ einer besitzlosen, rechtsfreien und komplett überwachten Welt eines Klaus Schwab beziehungsweise an die nahezu deckungsgleichen Geschichten eines Bill Gates soll der einzige noch gangbare Weg sein, um uns vor dem drohenden Weltuntergang zu retten. Wir müssen nur zu dem Glauben konvertieren, dass eine virenfreie und klimaneutrale, schöne neue Welt möglich wird, wenn wir uns chippen, überwachen, KI-gesteuert in unsere sozialen Kaste verwiesen und dauerimpfen lassen und dabei auf jeglichen privaten Besitz und somit jegliche persönliche Macht, und sei es nur Macht über unser eigenes Leben, verzichten. Dann und nur dann besteht eine Chance auf den Fortbestand menschlichen Lebens und für unser Glück auf Erden ist gesorgt. Gleichsam als Beweis für eine ehrliche, zutiefst verinnerlichte Konfession, auch hier im doppelten Sinne versteht sich, liefern die Menschen mitunter dadurch, dass sie sich voller Stolz der Konfirmation durch zweifache, dreifache und stets noch einer weiteren Impfung unterziehen. Dies idealerweise alle 6 Monate, wie die STIKO zum Zeitpunkt dieses Schreibens im Frühjahr 2023 weiterhin empfiehlt bzw. fordert, obwohl das Spiking nutzlos ist in Bezug auf die Immunität, aber eben nicht für die Zerstörung des autobiografischen Gedächtnisses. Ungeimpfte und Maskenverweigerer und ja, die nächste Pandemie wird kommen, werden Ketzern gleich in süffisanter Manier von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Mit dem Ablassbrief in Form des Impfhefts oder künftig vielleicht durch die Akzeptanz eines eingepflanzten Chips müssen sie sich durch wiederholte Injektionen regelmäßig als würdig erweisen, am neuen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, gleichbedeutend damit in den Kreis der wahrhaft Gläubigen aufgenommen zu sein. Bidermans Abschlussbericht enthält ein 8-Punkte-Programm der Indoktrination, das wenige Jahrzehnte später im Auftrag der US-Regierung in Guantanamo Bay zur Anwendung gebracht wurde. Das weltweit berüchtigte US-Gefangenenlager wurde im Jahr 2002 im Zuge des Krieges gegen den Terrorismus eingerichtet. Dort boten US-Militärausbilder den Vernehmungsbeamten von Beginn an einen ganzen Schulungskurs an, der fast wortwörtlich auf Bidermans 8-Punkte-Programm basierte, wie Dokumente über die Verhörmethode im Lager enthüllten, die im Jahr 2008 Ermittlern des US-Kongresses zugänglich gemacht wurden. Sie hatten also ihre eigenen praktischen Erfahrungen und lernten viel aus den Experimenten mit Menschen, die man wegen Terrorismusverdachts festgenommen hatte und meist ohne Gerichtsbeschluss und außerhalb des Rechtsstaats festhielt. Ob Biderman, der im Jahr 2003 starb, das gut geheißen hätte, wage ich zu bezweifeln. Zumindest schrieb er damals, wie The Guardian berichtet, wahrscheinlich offenbart kein anderer Aspekt des Kommunismus seine Respektlosigkeit gegenüber der Wahrheit und den Individuen gründlicher als sein Rückgriff auf diese Techniken. Doch diese Techniken plus die erlangten Einsichten bald auch auf die gesamte Weltbevölkerung anzuwenden, die im Krieg gegen Corona zu Kriegsgefangenen wurde, war nicht viel mehr als ein logischer nächster Schritt. Jeder Erdenbürger stand plötzlich unter Generalverdacht, ein Bioterrorist zu sein, der als potenzieller Superspreader wahllos andere Menschen in Lebensgefahr bringen konnte. Während ich diese Zeilen im Frühjahr 2023 schreibe, unternimmt die Staatsanwaltschaft in Deutschland den Versuch, einer ungeimpften Pflegerin nachzuweisen, dass ihr Status als Ungeimpfte kausal mit einer Vireninfektion zusammenhängt, die als Todesursache von Bewohnern in einem Pflegeheim dokumentiert wurde. Ihre Anklage in dem Prozess lautet auf fahrlässige Tötung. Dies wohlgemerkt zu einem Zeitpunkt, wo längst bewiesen ist, dass auch eine Impfung keinen Fremdschutz geboten hätte. Tatsächlich ist die Methodik der Indoktrination, mit der die US-amerikanischen Gefangenen zur Konfession gebracht wurden bzw. zum neuen Glauben konvertierten, nahezu deckungsgleich mit der Methodik, die ab 2020 angewandt wurde, um die Menschen dazu zu bringen, das technokratische Corona-Narrativ zu verinnerlichen. Es ist daher von größter Wichtigkeit, diese Methodik genau zu untersuchen, um erstens daraus zu lernen und zweitens Schutzmaßnahmen zu entwickeln.